Okay, let's go. Und herzlich willkommen beim neuen Podcast. Linker Flügel. Was ist das geilste Teil vom Hühnchen? Linker Flügel. Was haben wir und die AfD nicht? Linker Flügel. Kevin Großkreuz, linker Flügel. Ja, linker Flügel. Und damit herzlich willkommen zu Folge 31 von Linker Flügel. Servus Lenny.
Servus Julius.
Grüß dich.
Ich muss heute inhibieren, dass ich nebenbei die Sky-App starte, weil gerade, obwohl es jetzt schon Halbzeit wahrscheinlich, oder?
Steht 1-1. Du guckst nämlich nebenbei Leverkusen gegen Bremen, oder wie?
Nee, mach ich nicht. Aber die Versuchung ist auf jeden Fall da.
Das kann ich verstehen. Es ist der 24. Spieltag einer der geilsten Bundesliga-Saisons, die ich bisher gesehen habe in meinem Leben. Denn es ist nicht nur unten, sondern auch oben schön eng. Und ja, da ist es am spannendsten und macht am meisten Spaß.
Danny, ja, wobei, wie geht's dir ab? Ja, ich muss ehrlich sagen, unten ist gerade, also ich meine schon, wir haben ja letzte Woche auch schon drüber geredet und jetzt am Freitag hat Bochum nochmal gewonnen. Also unten ist schon echt sehr, sehr dicht auf jeden Fall. Und auch jetzt Köln könnte nochmal irgendwie runtergezogen werden. Mhm. Also ich würde sagen, ab Platz 12, das kann nochmal richtig, richtig eng werden. Schalke auf jeden Fall in richtig guter Form jetzt auch. Können wir gleich nochmal drüber reden. Mhm. Ich denke mal, du hast es gestern verfolgt.
Yes,
ganz genau. Also Schalke momentan in echt richtig guter Form, Hoffenheim nach wie vor grausig, heute auch wieder verloren, sehe ich gerade.
In Freiburg verloren.
Ja, wird spannend. Es bleibt auf jeden Fall spannend, wer bleibt drin, wer springt noch runter.
Also ganz unten Hoffenheim, dann vorletzter Schalke, dann Stuttgart, Hertha, Bochum. Bochum 22 Punkte, nachdem sie am Freitag 2-0 in Köln gewonnen haben, dank eines Elfmeters und einem Gammeltor. Und dann sind da noch Augsburg und Köln mit 27 Punkten. Die haben 5 Punkte Vorsprung auf Bochum, 7 Punkte auf den Relegationsplatz. Aber ne, es sind noch 10 Spieltage, da kann noch einiges passieren.
Ja, was sagst denn du? Ich weiß nicht, ob wir letzte Woche schon drüber geredet haben, wer wir sagen, wer absteigt, aber...
Ja, die Meinung kann man ja auch wöchentlich ändern, deswegen können wir das ja hier gerne nochmal machen. Also Hoffenheim, Halleluja, jetzt auch in Freiburg verloren, im freien Fall. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Hoffenheim direkt runtergeht. Stuttgart hat jetzt gegen Frankfurt gar nicht so schlecht gespielt. Wahrscheinlich, ja, die Frankfurter auch schon ein bisschen mehr im Kopf beim Spiel gegen Neapel, das ja immens wichtig ist. Und da spielt man halt mal noch zwischendurch gegen den VfB. Nichtsdestotrotz war Stuttgart spielerisch, ja, in der Offensive ging schon ein bisschen was. Also die sind jetzt nicht komplett lost. Die Hertha 1-1 gegen Mainz gespielt. Bochum jetzt mal gewonnen gegen Köln. Das würde ich aber nicht zu stark sehen, dass da Bochum jetzt eine steigende Form hätte. Ich glaube, Hoffenheim und Bochum gehen direkt runter. Und dann Schalke, Hertha, Stuttgart um Relegation.
Ja. Also wenn es bei Schalke so bleibt, wie bisher, also wenn sie so weiterspielen wie bisher, dann glaube ich auf jeden Fall nicht, dass sie runtergehen, weil es, also ich habe es gestern mir auch ein bisschen angeschaut, wir können ja immer aufs gestrige Spiel zu sprechen kommen. Also ich habe leider echt zu wenig gesehen, sondern nur nachher die Wiederholung im Sportstudio und die letzten 10 Minuten oder sowas live. Aber Schalke war echt brutal am Fighten. allen voran, muss ich sagen, die Nummer 41 hat mir extrem gut gefallen.
Oder, jetzt mal ganz ehrlich, Henin Matriciani, der hat so Klärungsversuche im eigenen 16er, wo er mal noch dazwischen gegrätscht ist. Den haben wir, lange haben wir ihn belächelt, aber ja. Der kann was.
Ich belächle ihn auch immer noch wegen seiner Frisur vor allem. Weil er sieht halt echt, er sieht halt wirklich so aus, als wäre er so alt wie seine Rückennummer. aber er ist wirklich, man hat echt gestern so gesehen, ich meine, so die fußballerische Qualität ist nicht unbedingt da, aber der Einsatz stimmt halt einfach und das gegen so eine Mannschaft wie gegen Dortmund, fand ich echt sehr, sehr, sehr gut. Und finde ich immer ganz geil. Ich meine, Bremen hat ja auch so Spieler zum Beispiel wie Christian Groß, die es halt irgendwie über die Ecke dann geschafft haben, nochmal reinzukommen irgendwie ins Profigeschäft. Und allgemein Schalke gestern, also so zum Beispiel, von wem ich auch echt begeistert war, hier der Balanta. Der hat auch am Ende nochmal so eine richtig große Chance gehabt, wo er so frei im Strafraum gewesen ist.
Da habe ich mich ja aufgeregt.
Dass er ihn nicht macht, oder was?
Ja.
Ja. Ja, nee, waren schon richtig gut. Auch Marius Bülter.
Genau, Marius Bülter auch super gespielt. Ja, ich muss ehrlich sagen, von den 90 Minuten habe ich auch nicht alles gesehen, weil ich immer mal wieder rausgegangen bin und prokrastiniert habe, weil, ich weiß nicht, ob das da so richtig passt, aber ich musste manchmal aus dem Raum rausgehen, weil es mich dann doch sehr aufgewühlt hat, das Spiel. Das hatte ich seit langer Zeit nicht mehr. Schalke spielt so relativ simplen Fußball, ne, mit den Gegebenheiten, die sie haben.
Ja, aber
dann
es
einfach
klappt.
Mal schön über die Flügel, dann eine Hereingabe auf Bülter, wie das Tor ja entstanden ist, das er geschossen hat. Auch ein Aydin aufzustellen, war jetzt gar kein so schlechter Move, mangels Alternativen für die Flügelposition, weil halt auch ein Drexler, Skarke, Kusuki immer noch fehlen. Ja, also Schalke echt, ich bin begeistert von der Leistung und Dortmund, da ein Guerrero ins Mittelfeld zu stellen, Emre Can gefällt mir richtig gut, Schlotterbeck, der ein geiles Tor gemacht hat.
Boah, Schlotterbeck war brutal, also brutal, auch ganz am Ende gab es noch so eine Szene, wo er so durchgeht von hinten nach vorne, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, so quasi ab der Mittellinie schnappt er sich so den Ball und läuft so durch und sein Schuss wird dann zwar geblockt, aber das war schon, echt ziemlich viel Wille dabei. Ich muss sagen, so gestern, er hat ja das 1-0 gemacht, das 0-1 gemacht. Ja. Sein Jubel maximal unsympathisch, aber...
Immer noch den Bizeps-Jubel, oder?
Ja, Ja.
Ja. Aber sonst, also sehr, sehr unterhaltsames Spiel, die Kulisse... atemberaubend, dann auch mit einem Wolfuß und einem Lothar Matthäus. Ich finde, die sind echt ein ganz geiles Duo. Also ich mag beide einzeln jetzt nicht so sehr, aber Lothar Matthäus, der hat schon ein bisschen was aus sich gemacht. Das ist, glaube ich, nicht das erste Mal, dass ich darüber rede hier im Podcast. Ja.
Ja, ich muss, also wir müssen jetzt ja nicht auf jeden Spieler eingehen, da kommen wir vielleicht später auch noch zu. Und auch so bei den Experten, um eine Überleitung zu machen, muss ich auf jeden Fall sagen, Lothar Matthäus ist wurde früher häufig belächelt, ziemlich viele haben sich über ihn lustig gemacht. Teilweise tue ich es auch immer noch, auch vor allem, wenn ich so seine Social Media Versuche sehe oder so, wenn er immer so abkumpelt mit Dings, mit Ricardo Basile. Aber man muss schon sagen, dass er auf jeden Fall so wie er sich so in den Interviews gibt und was auch so sagt, er ist echt immer sehr irgendwie nüchtern, auch irgendwie echt wertschätzend und auf jeden Fall nicht polemisch, also er haut nicht irgendwas raus und so, sondern er hält sich schon sehr an den Fakten, finde ich, und ich finde das eigentlich ganz gut, muss ich sagen.
Also im Vergleich zu einem Didi Hamann oder so, die einfach richtig populistisch unterwegs sind, irgendwelche Mutmaßungen raushauen, nur um Aufmerksamkeit zu generieren, da ist der Matthäus schon bodenständiger.
Voll, und ich finde, er ist auch nicht so sympathiegeleitet. Also ich habe schon das Gefühl, er schaut sich ein Spiel an und dann entscheidet er halt wirklich so, wie er es wahrnimmt und nicht so, bei manchen merkt man einfach, sie haben so eine generelle Abneigung oder zum Beispiel eine Sympathie so für ja, für manche Clubs. Und das finde ich bei Matthäus, der ist schon echt in vielerlei Richtungen echt wertschätzend. Und man merkt das auch, er wird immer so, ja, von den Spielern, die dann in den Interviews sind, wird da eigentlich irgendwie, genau, also halt immer
Ja.
gewertschätzt und mit Respekt reagiert, so, ne?
Ich hoffe, das auch. Also, okay. Oder was?
Ich würde fragen, ob du auch mitkommen willst, wenn du
Ah, danke fürs Fragen. Sorry.
kein Stress.
Matsch, da
Das gehört dazu, gell?
muss So, willst du nochmal anfangen?
Ja, also ich hab nur gemeint, dass ich finde, dass er halt auch gerade deswegen, weil er so wenig nach Sympathie entscheidet, so von vielen gewertschätzt wird. Also ich habe immer so das Gefühl, die Spieler, die dann auch so in den Interviews so mit ihm stehen, die sind immer so voll, also sie werden ihn ja nicht kennen, aber sie sind immer, finden ihn, also schlagen immer mit ihm ein und sind irgendwie ihm immer ganz wohlgesonnen. So kommt es jedenfalls rüber. Ja.
Ja, er hat sich da auch, glaube ich, ein bisschen geändert. Also früher noch die Interviews, die man von ihm kennt, mit so Ausrastern, wo er, ich weiß, wahrscheinlich auch andere Ansprüche an sich selbst hatte. Was war er mal, Nationaltrainer von Bulgarien
Ungarn.
oder so? Was sind
Von Ungarn.
Bulgarien? Von Ungarn.
Ja.
Okay.
Er
Ja,
hatte doch
das waren noch
mehrere,
andere Zeiten.
ja, ich meine, er hatte doch mehrere so Ausraster, wo er einmal so auch zum Beispiel irgendwie so im Al Jazeera so auf Englisch irgendwie jemanden so mit ihm so gestritten hat. I tell you what, my friend.
Oh, ah,
So die
ganz
Nummer.
unangenehm.
Ja. Nee, er war schon. Er war tatsächlich auch noch bei Bulgarien, da hast du recht, sehe ich auch gerade, 2010 bis 2011. Und bei Rapid Wien,
Digga,
tatsächlich.
und bei Red Bull Salzburg Co-Trainer unter Giovanni Trapattoni.
Oh,
Das
ja.
ist auch
Auch
eine
hart.
Benchmark.
Ja. Ja, aber worauf ich hinaus wollte, er ist auf jeden Fall ein recht sympathischer Experte. Es gibt da nämlich noch einen anderen Experten, der jetzt unter der Woche mit, ja, echt wieder absonderlich misogynen und ziemlich dummen Aussagen aufgefallen ist. Und zwar
Wer?
ist die Rede von Sandro Wagner. Ich weiß nicht, ob du es auch mitbekommen hast.
Nee, erzähl.
Und zwar war er Experte beim Spiel hier von Dortmund gegen Chelsea und hat dann zum Beispiel so, also ich meine, er ist ja schon immer so ziemlich, obwohl nee, es war beim Bayern-Spiel, Bayern gegen PSG. Und er ist ja schon immer so durch so ein paar komische Kommentare aufgefallen. Ich möchte nur mal daran erinnern, das mit den Bademänteln während der WM. Und jetzt hat er gestern, also am Mittwoch beim Spiel, wollte er über die Schnelligkeit von Kingsley Coman gegen den in einem Zweikampf gegen den PSG-Verteidiger sprechen und hat dann gesagt: Das ist deutsche Autobahn, linke Spur ohne Tempolimit, was auch bitte so bleibt, Herr Habeck. Und hat dann sowas rausgehauen. Und pass
Oh
auf,
Gott.
das Spiel war ja Mittwochabend, also am 8.3., am Weltfrauentag. Und dann hat er halt erstmal hat er so allen Zuschauerinnen zum Weltfrauentag gratuliert, wo ich mir auch schon so denke, wieso gratuliert man da so? Und dann hat er so gefragt, gibt es eigentlich auch einen Weltmännertag? So. Und das ist so, ja, und ganz zum Schluss hat er dann sogar noch irgendwie gesagt, dass er irgendwie so angesprochen wurde auf irgendwie, es gibt ja immer im Stadion von Bayern so dieses weiße T-Mobile-T oder so.
Die im
Und
Publikum sitzen.
ja, genau. Und irgendwie, glaube ich, haben die darüber gesprochen. Und dann hat er so gesagt, er dachte, die Kurve wäre voll mit deutschen Fans, aber es waren wahrscheinlich doch nur die Bademäntel der Katarer. So, und ist er nochmal so darauf eingegangen. Also ich meine, klar, so was das über ihn persönlich aussagt, ist sowieso, also der Typ ist sowieso, keine Ahnung, hat sich sowieso schon für mich mehrmals offenbart, also so mit seiner Einstellung. Ich erinnere mich auch noch an diesen Take, wo er meinte, so Profifußballer sind unterbezahlt und so. Das war auch so dermaßen unangenehm. Aber was ich halt viel, viel wichtiger finde, eigentlich darauf hinzuweisen und auch ja, meine Kritik geht eigentlich auch viel mehr an The Zone, weil das war nämlich jetzt, das Spiel wurde bei The Zone übertragen, er ist ja The Zone-Experte. Ja. Ich finde es halt einfach krass, dass sowas, dass solchen Dingen halt unwidersprochen, also nicht widersprochen wird, ne? Dass niemand irgendwie so irgendwie danach sowas einordnet oder vielleicht ihn auch so live darauf hinweist, weil das ist halt so das Ding, wenn diese Experten mit einem Moderator so live über das Spiel labern, dann flachsen die da halt so rum und machen halt so Witze. Aber da gibt es halt null Kritik, also da wird halt überhaupt nicht drüber geredet, irgendwie so, dass ein paar Aussagen vielleicht voll kritisch sind und das ist halt echt, das ist so schwach einfach und ja, zeigt für mich nochmal so, wie, ja, wie wenig bei The Zone auch so auf sowas geachtet wird. Ich meine, klar, der ganze Sender ist irgendwie ziemlich, ja, hat sich irgendwie ziemlich kaputt gemacht, finde ich, aber ja, auf jeden Fall echt richtig schlimm.
Ja, noch nicht mal, dass man im Nachhinein dann so eine Richtigstellung rausbringt, veröffentlicht. Das wäre auf jeden Fall angemessen. Ich weiß nicht, was hinter den Kulissen passiert, ob es da überhaupt eine Auseinandersetzung gibt oder ob man dann Sandro Wagner darauf anspricht, keine Ahnung. Aber ja, er ist schon wack. Misogyner Mist, der da verbreitet wird.
Absolut, ja.
Sollen wir ein bisschen im Bundesligaspieltag weitergehen?
Ja, gerne.
Für mich auf jeden Fall noch erwähnenswertes Spiel Bayern München gegen FC Augsburg 5:3. Krasses Ding, ey. 8 Hütten in einem Spiel und wer ein richtig gutes Spiel mal wieder gemacht hat, Benjamin Pavard mit dem Doppelpack.
Ja, ah, der,
Vor einem halben Jahr war es ja noch so, ja, dass er den Verein unbedingt verlassen will, weil er kaum Spielzeit kriegt und seitdem Nagelsmann da auf Dreierkette umgestellt hat und Davis eh relativ weit nach vorne zieht und jetzt ab und zu auch Cancelo spielt, hat da Pavard seinen Platz gefunden und darf auch auf seiner Wunschposition in Innenverteidigung spielen. Ja, das sah bei den Bayern richtig gut aus.
Aber glaubst du, dass, also ich hatte irgendwie so ein Gefühl, dass Pavard auf jeden Fall weg ist im Sommer, weil er sich jetzt schon mehrmals irgendwie so beklagt hat, dass er zu wenig Wertschätzung bekommt und so. Ja. Glaubst du, das ändert jetzt was daran, dass er jetzt nochmal so, gut, jetzt hat er sogar 2 Tore gemacht.
Da macht er den Lewandowski und fühlt sich zu wenig wertgeschätzt. Ich hatte den Eindruck, dass er gehen wird, aber ich glaube, wenn es so weiterläuft jetzt, die Saison so beendet wird, dass er eigentlich fast jedes Spiel startet und vielleicht auch in der Champions League noch ein bisschen weiterkommen, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er doch bleiben wird.
Ja, sind wir mal gespannt. Wäre auf jeden Fall eine heiße Aktie auf dem Transfermarkt, glaube ich, weil ja, recht guter, in einem recht guten Alter und auf jeden Fall ja, schon einer der besten Verteidiger. So.
Noch ein Jahr Vertrag, also wenn man ihn verkaufen würde, müsste man es jetzt im kommenden Sommer machen, so mit Inter. Oder auch auf der Insel gäbe es bestimmt einige Abnehmer, die ihn gerne hätten. Dann mal noch kurz zu RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach.
Das 3-0. Einzige Spiel, das ich nicht gesehen habe in den Highlights.
Aber für mich da auf jeden Fall erwähnenswert, wer ein krankes Spiel gemacht hat. Jannis Blaswig. Da fällt einem doch ein, ey, also der zweite Keeper. Gulaschi ist ja schon echt richtig lange verletzt. Und das hat man echt völlig vergessen, weil Blaswig ein richtig guter Keeper ist und man gar nicht das Gefühl hat, dass die da mit ihrer Nummer 2, was so ein bisschen Wackeligkeit noch impliziert und Unsicherheit mit sich bringen würde. Aber das ist gar nicht der Fall.
Ja, ich habe darüber auf jeden Fall gelesen, dass, oder was heißt gelesen, ich habe jetzt vor einer Woche mir die Highlights angeschaut und da hat er, glaube ich, so einen Elfmeter verschuldet und hat ziemlich dumm ausgesehen auf jeden Fall, weil da, ich weiß nicht, irgendwem so beim, also so voll in den Lauf halt reingegrätscht ist und die Beine weggezogen hat und hat dann danach so im Post-Match-Interview so gesagt, so ja, ja, der Spieler macht es geschickt, fädelt da ein und so. Und man sieht einfach so, dass er einfach so voll, ja, ziemlich ja, ungeübter so in den Zweikampf reingeht. Also dadurch ist er mir auf jeden Fall auch aufgefallen.
So, und noch ein anderes Spiel, was am Start ist. Frankfurt gegen Stuttgart, hatten wir noch gar nicht drüber geredet. Ja, Stuttgart schlägt sich gar nicht so schlecht.
Ich kann irgendwie nicht so richtig einordnen wie Stuttgart. Also mir fehlt bei Stuttgart irgendwie nach wie vor so ein bisschen so die Qualität an Spielern. Also so in der Abwehr, weiß nicht, haben sie schon, finde ich, eigentlich ganz solide Spieler, aber so gerade vorne, da fehlt es irgendwie dann doch, ne?
Ja.
Mit, ich weiß nicht, Führich, Koulibaly, Silas. Gut, Silas ist auf jeden Fall eigentlich einer noch der stärksten, aber so auch so Pfeiffer oder so, also so ein richtig guter Stürmer ist nicht am Start irgendwie.
Vielleicht noch am ehesten. Pfeiffer klassischer irgendwie Zweitligastürmer.
Ja.
So hat man leichte Terodde-Vibes, halt Silas. Ja, aber wenn man sich anguckt, jetzt in der Startaufstellung gegen die Eintracht, Thiago Tomás, Pereira und Diaz, der Neuzugang, Gil Diaz, der jetzt im Winter kam, das sind eher so quirlige, schnelle Spieler, aber jetzt nicht so die Strafraumstürmer, die halt auch die Hütten machen.
Ja, dagegen hat zum Beispiel so Frankfurt im Kader übelst viele Spieler, die man teilweise gar nicht so richtig mitbekommt, habe ich so den Eindruck. Also die haben wirklich so einen breiten Kader, weil ich meine, vorne spielen ja eigentlich so, hört man ja eigentlich nur noch was von Kolo Muani. Jetzt gegen Stuttgart hat Boré mal gespielt, aber sie haben halt auch noch einen Alario. Sie haben auch einen Kamada, der jetzt irgendwie in letzter Zeit nicht mehr so viel in Erscheinung getreten ist, habe ich so den Eindruck. Und sie haben zum Beispiel auch noch einen Farida Alidou, der so gut wie gar nicht eingesetzt wird und der auch für richtig viel Geld, glaube ich, vom HSV gekommen ist, letztes Transferfenster.
Ne, der kam sogar ablösefrei, glaube ich.
Echt?
Ja.
Ich weiß nur, dass der Tim Walter sich so aufgeregt hat darüber, dass er gewechselt ist. Ja, kann auch sein. Ja. Dann haben sie noch einen verliehenen, der ist bei Pauli, ich glaube, Matanovic oder so heißt der. Der ist auch ganz gut auf jeden Fall.
Und von Fürth, glaube ich, noch diesen Ache.
Ragnar Ache,
ja.
Ja, genau. Also die haben echt unglaublich breiten Kader, oder? Also,
Ziemlich breiten Kader, allgemein auch Frankfurt, sehr krasser Verein, wo es ja immer einen großen Umbruch gibt. Ich weiß nicht, woran es gerade bei Kamada hadert, weil er wird ja den Verein am Ende der Saison verlassen. Da soll es ja schon sehr fortgeschrittene Verhandlungen mit Dortmund geben, dass er da ablösefrei hinwechselt, ob das vielleicht auch ein Grund ist, warum er den jetzt, oder warum Glasner den jetzt nicht mehr so viel spielen lässt, fände ich auf jeden Fall legitim, das sozusagen, weil Jibril Sow und Rode ja auch solide Spieler auf der, sagen wir mal, 6 oder 8 sind. Genau, und da gibt es ja auch, was ablösefreie Transfers und Frankfurt betrifft, jetzt noch Sachen wie zum Beispiel ein Omar Mamouche.
Oh ja, stimmt. Stürmer
von,
der kommt sogar, gell?
Von Wolfsburg, der sehr wahrscheinlich kommt. Dann ein Skiri, eigentlich der beste Spieler von Köln, der eigentlich hauptsächlich dafür verantwortlich ist, dass Köln zwischenzeitlich mal richtig gut dastand. Also der zeigt auch überragende Spiele diese Saison. Und wo wir gerade bei der guten Abwehr von Stuttgart sind, ist Frankfurt angeblich an Mavropanos interessiert.
Ja, das habe ich auch gelesen, ja.
Weil Ndicka auch ablösefrei den Verein verlassen wird. Barcelona scheint dran zu sein. Also da tut sich echt immer richtig viel.
Ja. Ja, nochmal zu dem Spiel zurück. Hast du das Tor von Rode gesehen? Das war auch lecker.
Auf jeden Fall. Also von halb rechts, ne? Und dann mal so links reingeschlänzt.
Ja, und auch so ein bisschen so aus so spitzem Winkel. Das war schon ein ganz feines Tor auf jeden Fall.
Eigentlich kein typical Rode, ne?
Nee, kann man nicht sagen. So, gehen wir mal weiter. Welches Spiel? Oder gibt es noch ein? Ja, es gibt noch ein Spiel. Und von dem Spiel können wir dann eigentlich auch direkt überleiten, finde ich.
Oh, perfekt. Genau diese Überleitung hatte ich auch schon im Kopf, Danny. Hau rein.
Und zwar ist es das Spiel Hertha gegen Mainz. Und ja, das Spiel war jetzt, glaube ich, auf jeden Fall insgesamt auch nicht so ein Leckerbissen, wenn ich es alles richtig mitbekommen habe. Mainz, glaube ich, ziemlich ineffektiv und nicht so gut gespielt, vor allem in der ersten Halbzeit, sind dann auch in Rückstand geraten, aber dann durch ein wirklich richtig ja, schickes Tor zum Ausgleich gekommen. Und Torschütze wiederum, ich glaube, jetzt zwei Spiele in Folge getroffen, war Ludovic Ajorque oder Ajorque.
Ajorque.
Den Mainz jetzt neu gekauft hat, glaube ich, von Straßburg. Mhm. Und ja, das ist ein Winterneuzugang und zwar einer der Winterneuzugänge. Und da gibt es jetzt einige, die, würde ich sagen, richtig eingeschlagen sind. Also ihn habe ich jetzt, er ist mir eigentlich letzte Woche das erste Mal richtig aufgefallen, weil er ist so, ich finde, ein interessanter Spieler, weil er ist so riesig, ich glaube 1,97 und ist irgendwie trotzdem so technisch gar nicht so schlecht, habe ich so den Eindruck. Und er hat irgendwie auf jeden Fall einen witzigen Spielstil, eine gute Präsenz auf dem Platz. Und ja, definitiv muss ich jetzt auch sagen, habe ich in einem anderen Format noch gesehen, auf jeden Fall unter den Top-Wintertransfers, die jetzt dieses Jahr getätigt worden sind. Und deswegen haben wir uns auch überlegt, dass wir uns heute mal unsere Top 3 Wintertransfers der zurückliegenden Transferperiode raussuchen.
All you can be.
Yeah. Top 3.
Alles klar, Lenny. Kurz bevor wir zu den Top 3 Wintertransfers der Saison 22/23 kommen, wollte ich noch kurz zum Hertha-Mainz-Spiel sagen, der Trainer von Mainz, Bo Svensson, ist tatsächlich der Trainer mit der besten oder mit dem besten Punktedurchschnitt der Mainzer Historie. Also mehr als Tuchel, mehr als Klopp. Ja, Wahnsinn.
Ich glaube, wir haben beide die Highlights bei Sky geschaut.
Nee, ich habe sie bei der Zone gesehen, tatsächlich.
Ah, okay. Eben. Okay, weil da wird das nämlich auch gesagt. Aber, ja.
Magst du mit deinem Platz 3 beginnen?
Genau. Ich habe auf dem Platz 3 einen Spieler, den hätten wir eben auch schon ansprechen können beim Derby. Und wahrscheinlich, ich wollte ihn jetzt nicht, ich habe das Gefühl, er wird schon momentan sehr gehypt. Mir ist er zunächst erstmal aufgefallen wegen seinem Namen. Den finde ich einfach richtig geil. Und zwar die Rede ist von Moritz Jens. Ist jetzt ausgeliehen von Celtic an Schalke, glaube ich.
Nee, von Lorient.
Ah, von Lorient. Da war er davor nur bei Celtic ausgeliehen, gell?
Genau.
Genau. Und ja, er ist auf jeden Fall, seitdem er da ist, hat Schalke kaum mehr Gegentore kassiert. Also ich glaube, er ist maßgeblich dafür mitverantwortlich, dass diese 0-0-Serie gestartet worden ist. Ja. Also man könnte sagen, hinten zusammen mit Yoshida rührt er Beton an. Und jetzt diese Woche hat er auf jeden Fall auch direkt gedroppt, dass er Minimum 4 Jahre weiterhin bei Schalke spielen möchte. Finde ich auch eine starke Aussage, vor allem so im aktuellen Fußballgeschäft. Dachte ich mir so, oh ja. Deswegen er auf jeden Fall mein Platz 3.
Trotzdem schön zu hören, dass es ihm gut gefällt bei Schalke.
Das ist ja die Hauptsache, gell?
Genau, bei so den Top-Wintertransfers kann man natürlich schauen, auch so auf die Rückrundentabelle, welche Mannschaften gut performen und dann auch irgendwie aufgrund der Neuzugänge, die sie im Winter geholt haben, sich dann doch im Vergleich zur Hinrunde verbessert haben. Mhm. Schalke, jetzt 7 Spiele in der Rückrunde, 2 Siege, 5 Unentschieden. 6 Tore, 3 Gegentore. Also in 7 Spielen 3 Gegentore. Hammer. Bei mir auf Platz 3 ist auch ein Spieler von Schalke. Und ich hatte auch zuerst überlegt, Moritz Jens zu nehmen. Lenny, willst du es mir vorwegnehmen?
Nee, hau du mal gleich raus. Ich stecke nur mal ganz kurz noch mal mein Handy an, weil ich das muss ganz kurz mal aufladen. Einen Moment. Mhm.
Bei mir geht es nämlich um einen Offensivspieler und zwar ist es der gute Michi Frei. Ja, ein Stürmer, den Schalke gebraucht hat, nachdem man jetzt mit Terodde und Polter doch 2 sehr ähnliche Spielertypen hat, Karaman im Kader hat, von dem ich persönlich jetzt nicht so überzeugt bin, obwohl er jetzt auch mal ein Tor gemacht hat und das ganz wichtige 2:2 gegen Dortmund. Sorry. Und mein Platz 3, Michi Frei.
Ja, Michi Frei auf jeden Fall letzte Woche schon durch das Kabinenbild irgendwie in Erscheinung getreten und auf jeden Fall auch einer, der, glaube ich, ziemlich gut vibet, auch mit Thomas Reis tatsächlich, kam mir gestern irgendwie so vor. Ich weiß nicht, wie hat er dir gestern gefallen beim Spiel?
Boah, muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt gar nicht so im Kopf, wie er da war. Er hat halt die Vorlage zum 1:1 gegeben, also was mir gut gefällt, dass ja Schalke jetzt auch häufiger über die Flügel kommt und Frei auch mit einer passablen Technik und einem guten Tempo kann da einfach mal ordentlich Fahrt aufnehmen, hat einen geilen Ball reingebracht, den Bülter nur noch reinschieben musste. Also in der Hinsicht ja, ist es so ein neues spielerisches Element, das Schalke hat. Und wenn er jetzt auch mal noch anfängt, so im 16er ab und zu knipsen, ja, sehe ich da eine rosige Zukunft im Schalker Sturmzentrum, falls er bleibt, falls Schalke nicht absteigt. Mal schauen. Ja, let's see. Ja. Das war mein Platz Nummer 3.
Michi Frei auf jeden Fall ein Spieler, der prädestiniert ist dafür, dass er mit dem Adjektiv wuchtig beschrieben wird, würde ich sagen.
Die Dampflok.
Genau, ja, das passt doch ganz gut. Ich komme mal zu meinem Platz 2. Und da habe ich eigentlich so zwei Anwärter und jetzt tue ich mir gerade voll schwer, mit wem ich mich, mit wem ich gehe. Aber ich glaube, ich nehme mal Filip Juranovic von Union Berlin.
Alter.
Und zwar, ja?
Josip Juranovic, weil, Lenny, ich glaube, dann haben wir echt auch fast die gleiche Top 3.
Okay, dann nehme ich wen anderes. dann weiche ich aus und zwar dann nehme ich einen Spieler, der sehr wenig aufgefallen ist und vielleicht auch deswegen sehr wenig aufgefallen ist, weil eigentlich macht er einfach nur seinen Job in letzter Zeit und hilft dazu oder trägt dazu bei, dass auf jeden Fall sein Verein auch in der Rückrunde jetzt wieder echt gut performt und richtig gute Ergebnisse erzielt hat und ist dabei halt ein Spieler, der so gut wie gar nicht auffällt, muss man sagen. Genau, gab jetzt für sein Verein 4 Spiele in Folge Siege und davon auch 2 Spiele in Folge zu 0. Und er selber ist Teil der Dreierabwehrkette unter Bo Svensson. Und zwar ist die Rede von, ich muss kurz seinen Vornamen einmal rausfinden, Andreas Hansche Olsen, der jetzt im Winter für, glaube ich, 2,5 Millionen von KAA Gent nach Mainz gewechselt ist, 26-jähriger Norweger und ja, auf Anhieb Stammspieler geworden. Spielt, glaube ich, neben Bell und jetzt am Wochenende Fernandes. Aber ja, das wäre meine Nummer 2.
Krass. Ja, Mainz dachte ich schon, als die in die Saison gestartet sind und es war ja relativ klar, dass sie mit Dreierkette spielen, dass die Abwehrreihe sehr dünn besetzt ist. Man hatte sich ja auch Maxim Leitsch von Bochum geholt, der, glaube ich, aktuell aufgrund psychischer Probleme fast gar nicht spielt, der ja letzte Saison noch bei Bochum ziemlich gut performt hat. Auch ein sehr schneller Innenverteidiger, der ist ja deswegen aktuell kaum mit dabei. Ich meine, Stefan Bell, ne, der ewige, der spielt auch ewig bei Mainz, ne? Das ist, ich glaube, der hat ja schon damals mit Schürrle, Holtby und Schorloy, war der, glaube ich, auch schon mit dabei.
Gefühlt, ja. Er und Alexander Hack sind auf jeden Fall schon so.
Ja. Voll. Ja, auf jeden Fall gute Wahl bis zum gewissen Punkt, wo du dich dem Namen immer mehr genähert hast, hatte ich mal kurz den Namen Tolga Cigerci.
Ja, habe ich
drin.
Auch.
Weil
hast du seine Grätsche gesehen gestern?
Nee.
Boah, das war auch auf jeden Fall brutales Einsteigen gestern beim Spiel gegen Mainz, wo er, ich glaube, Barrero oder sowas so aber so richtig eingesprungen
abgerätscht. Ah ja, also mit offener Sohle so richtig drauf, ja, ja, und nur gelb bekommen hat.
Also
ja.
Das war eigentlich, muss ich ehrlicherweise sagen, gut, er trifft die nicht richtig, aber das wäre schon, da hätte man schon rot geben können auf jeden Fall.
Ja, da wäre ich mitgegangen. Schön. Ja, bei mir auf Platz 2, wie eben schon angedeutet, Josip Juranovic, von Celtic Glasgow gekommen. Ne?
Genau, ja.
Kroatischer Nationalspieler auch, ja, und ein perfekter Schienenspieler für das System von Urs Fischer. Man könnte schon fast sagen, dass es so ein fließender Übergang von Nachfolger von Trimmel sein wird. Ne? auch mit sehr ähnlichen Qualitäten, die er mitbringt. Also Juranovic ist natürlich ein bisschen schneller, ist aber auch ein absoluter Standardspezialist, was ja Trimmel immer nachgesagt wurde. Mhm. Also wie viele Kopfballtore nach gewissen Freistößen oder Eckbällen passieren. Ja, und da nimmt Juranovic jetzt auch einen guten Spot ein, hat ja auch einen Freistoß direkt verwandelt beim 3:3 gegen Union SG. Bin ich da richtig? Ich muss gerade nebenbei
nochmal gucken. Ja, ich glaube, es war. Irgendwas. Gilles, warte mal kurz.
Ja, gegen diese Union SG. Genau. Und auch bei beiden Spielen gegen Ajax Amsterdam in der Zwischenrunde der Europa League hat er komplett über 90 Minuten gespielt und beim 3:1 Heimsieg auch ein Tor, eine Vorlage gemacht. Also der hat jetzt wirklich gar keine Anlaufzeit gebraucht und ist voll drin. Kann man auch natürlich so Classic Union Berlin sagen, wenn die manche Spieler verpflichten die und die gehen einfach direkt ab, spielen direkt eine große Rolle, genau wie dieser Laiduni, den sie von Ferencvaros Budapest geholt haben, den hätte man da auch nennen können. Das sind zwei Spieler, die sind dabei, passen perfekt zum System und ja, deswegen zu Recht auf meinem Platz 2.
Ja, den Laiduni habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig spielen gesehen, weil mir vorkam, dass er mehr in der Europa League eingesetzt worden ist als jetzt in der Bundesliga.
Ja, bei Juranovic gedrückt das Gleiche eigentlich.
Schon, ja?
Ja.
Ja, Juranovic auf jeden Fall so seine, natürlich irgendwie mit seinen Leistungen vielleicht mehr aufgefallen, weil er auch getroffen hat in der Europa League und durch Vorlagen da mehr in Erscheinung getreten ist. Aber ja, sind auf jeden Fall beides so Transfers, die echt gut zu Union passen und aber vielleicht auch nicht ganz so typisch für Union eigentlich sind, weil sonst haben sie eher so, hatte ich immer das Gefühl, eher immer in der Bundesliga geschaut. Also in dem Sinne schon was Neues. Gut, voll. Dann komme ich mal zu meinem Platz 1.
Let's go.
Ich muss ganz kurz einmal seine Dings aufmachen. Und zwar ist die Rede von einem jungen Spieler, der relativ überraschend jetzt in die Bundesliga gewechselt ist. Und das, weil ja gefühlt gab es Gerüchte so über sehr viele europäische Vereine. Er hat jetzt bisher auch noch gar nicht so viel gespielt, war vor allem ein Wechselspieler und wird wahrscheinlich auch, schätze ich jedenfalls mal, das auch bleiben, weil er ist erst 21 Jahre alt. Ich glaube auf jeden Fall, dass er auch so ein bisschen über seine, weil er bei einer sehr großen Agentur ist, wahrscheinlich irgendwie nach Deutschland vermittelt worden ist. Speziell da habe ich über die Agentur auch letztens was Interessantes gelesen, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das so ein bisschen vielleicht eingeleitet worden ist. Man hat seitens des FC Augsburg 3 Millionen Euro für ihn bezahlt. Mhm. Und die Rede ist von Dion Bellio, einem 1,95 Meter großen Mittelstürmer, gekommen vom NK Osijek. Hat, glaube ich, schon in Kroatien, also in der kroatischen Liga in den vergangenen Jahren schon sehr gut performt, schon regelmäßig getroffen auf jeden Fall und ist, glaube ich, ein Name, den wir wahrscheinlich noch über die Bundesliga hinaus mal lesen werden, würde ich jetzt mal schätzen. Was sagst du?
Ja, das so ein Augsburg-Transfer. Also die haben schon ab und zu, kommen sie an irgendwelche Talente ran, wo man sich denkt, wow, Alter, wo haben sie den denn her? Mhm. Damals, glaube ich, ein Marktwert von 6 Millionen auch, 6,5 Millionen gehabt und Augsburg zahlt 3 Millionen nur für den. Kroatischer U21-Nationalspieler, ja, der in der kroatischen Liga quasi alle zwei Spiele getroffen hat.
Ja, letztes Jahr 15 Tore oder so. Ja.
Also richtig gute Quoten, ja, groß, schnell, technisch gut. Also Augsburg, ey, Chapeau, was sie da gemacht haben. Richtig, ja. Richtig gut. Hätte ich nicht gedacht, weil so, ich hatte mal gehört, dass noch ganz andere Vereine an ihm interessiert sein sollten.
Absolut. Ja.
Aber dass er sich dann für Augsburg, also ich meine, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass man sich für den Verein entscheidet, aber ja.
Ja, ich glaube, der einzige Grund könnte halt sein, also ich glaube, er wurde irgendwie mit Dortmund und mit Gladbach auch in Verbindung gebracht und naja, er wird natürlich mehr Spielzeit wahrscheinlich bei Augsburg bekommen, aber ja, gut.
Ja, schauen, ich denke dann auch vielleicht das Gespräch dann so mit Enrico Maaßen, also der steht ja schon für sehr offensiven Fußball, jetzt auch die 3 Tore gegen die Bayern stehen ja dafür. Und klar, wenn er jetzt bei jedem Spiel starten darf, ist es natürlich auch ein sehr ausschlaggebendes Argument. Ich habe mich auch für einen Stürmer entschieden, auf meinem Platz 1, über den wir gerade eben schon gesprochen haben, und zwar Ludovic Ajork. Ajork. Oh, yeah. Und zwar auch einfach aus dem Grund, Rückrundentabelle auf Platz 3. FSV Mainz 05, 7 Spiele, 5 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage. Und was bei Mainz ja sehr deutlich aktuell wird, dass halt noch nicht mal Ajork da so hinaussticht, weil er jetzt in den 8 Spielen nur in Anführungszeichen 2 Tore geschossen hat. Aber halt auch die Spieler dahinter, allen voran Lee, richtig, richtig gute Spiele macht. Und auch in Ingwerzen, also dieses 3-4-2-1-System mit vorne Ajork drin, dem Zielspieler, der die Bälle festmacht, weiterverarbeitet, Mitspieler in Szene setzt. Ja, was jetzt aktuell sogar dazu führt, dass ein Karim Unisivo auf der Bank sitzt und als Joker nur eingewechselt wird. Also das... Ja. Das ist schon eine Hausnummer.
Ja, voll. Ja, Mainz auf jeden Fall echt überragend und irgendwie auch immer so wieder so Spieler dabei. Das finde ich auch irgendwie spannend, die dann so irgendwie wieder so rauskommen und dann Stamm spielen. Zum Beispiel jetzt am Wochenende Edmilson Fernandes mitgespielt, der gefühlt schon seit Jahren da im Kader ist und jetzt dann tatsächlich auch wieder irgendwie relativ nah an der Stammelf ist. Und ein weiterer Spieler, der mir auf jeden Fall auch aufgefallen ist bei Mainz, Nelson Viper. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber geredet, über den schon mal geredet haben in der letzten Folge. Aber sagt er dir was?
Ja, der jüngste Torschütze der Mainzer Clubhistorie.
Ne? Ja, krass, genau. Der jetzt auch irgendwie zweimal getroffen, glaube ich, in, ich weiß nicht mehr genau, in dem Spiel gegen Gladbach war das, glaube ich.
Bei dem 4-0-Sieg hat er das 4-0 gemacht. Ja. Nee, und das war das einzige Tor, das er in der Bundesliga gemacht hat.
Genau, er hat halt zweimal getroffen. Ein Tor wird dann einkassiert vom VAR. Aber ja, der hat, glaube ich, auf jeden Fall richtig Bock. Und auf jeden Fall auch ausgestattet mit einem perfekten Namen für, ja, gute Schlagzeilen. Nelson Viper, Nationalität aber Deutschland echt. Und Albanien.
Geil. Ja, aber ey, coole Story. Er ist ja auch in Mainz geboren, spricht auch für die Jugendarbeit, die da passiert.
Ja, die ist ja eh gut bei Mainz eigentlich, ne? Ja. Was man so hört.
Ja. Was man so hört. Ja, noch ein Namen, also das, wenn du magst, können wir jetzt hier gerne mit unserer Top 3 abschließen. Und einen Namen, den ich gerne noch mit dir besprechen würde, wenn wir gerade bei Mainz sind, ein bitte. Finn Dahmen. Der den Verein am Ende der Saison verlassen wird.
Ja, da habe ich ja eh, ich meine, jetzt haben wir heute eh schon über Pavard und jetzt über ihn gesprochen. Genau, Finn Dahmen hat sich, glaube ich, ausgesprochen, er wollte einfach mehr Spielzeit. Und jetzt hat sich irgendwie anscheinend Bo Svensson doch wieder für Robin Zentner entschieden, was ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann, weil ja, den fand ich eigentlich immer eher schwierig, also eher wackelig als sehr überzeugend.
Ja, in den letzten Wochen hatte er ja nur Damen gespielt, weil Zentner verletzt war. Ja, und genau, dann hatte Svensson gesagt, dass es jetzt offen sei, wer spielen wird. Und ja, sobald Zentner wieder fit war, war der dann wieder gesetzt.
Ja, bin ich mal gespannt, wo er hingeht auf jeden Fall. Also Schalke wäre zum Beispiel auch eine interessante Geschichte, ne? Also ich meine jetzt
ganz heißes Ding.
Fährmann noch am Start, aber Schwolo wird da sicherlich nicht bleiben.
Ist halt die Frage, ich glaube nicht, dass Schalke in die nächste Saison mit Fährmann als Nummer 1 gehen will. Also wichtiger Mann für die Kabine. Ich glaube auch, der wird immer dem Verein erhalten bleiben.
Für die Kuchenkabine.
Hertha soll interessiert sein. Augsburg soll interessiert sein. PSV Eindhoven. Ja, aber ey, ich glaube, das ist jemand für Schalke. Da hätte ich schon Bock drauf.
Ja, nehmen wir, ne?
Ja, gekauft.
Ja, es gibt auf jeden Fall einige Spieler, die oder Spieleraktien, die jetzt irgendwie nächstes Jahr nochmal heiß werden, weil sie irgendwie ablösefrei sich einen neuen Verein suchen werden. Ein weiterer wäre zum Beispiel Mo Dahoud, der, wo jetzt ja auch schon bekannt gegeben worden ist, dass er keinen neuen Vertrag bei Dortmund erhält. Ja. Den ich unfassbar, also schon immer von geschwärmt, so finde ich richtig geil. Also wenn der Lust hat, nach Bremen zu wechseln, ich wäre sowas von bereit, aber ich sehe es momentan nicht so, obwohl es echt gut passen könnte.
Ja, ich glaube, da sind echt noch ein paar Vereine aus einem höheren Regal, die da auch Interesse hatten. Aus Italien hat man so, glaube ich, Lazio.
Ich denke auch.
Betis Sevilla, ich glaube auch, dass aus England was kommen wird. In der Bundesliga, wen könnte man in der Bundesliga, der noch besser dasteht als Werder? Frankfurt, why not?
Ja, oder Leverkusen oder so.
Ja, Leverkusen, zurück zu Gladbach vielleicht, zur alten Liebe.
Das war Gladbach ja auch diese Saison auf jeden Fall, würde ich sagen, eher mal so, ne?
Ja, Gladbach, eine absolute Wundertüte. Die versuchen ja auch noch aus ihren Assets, die sie haben, ein bisschen Cash zu machen. Manu Kone soll ja verkauft werden im Sommer. Da gibt es ja Interessenten, unter anderem PSG. Und das wäre ja quasi direkt ein adäquater, positionsgetreuer Ersatz, den es gäbe. Ne? Also Kone verkaufen und dann ein bisschen Gehalt in Dahoud reinstecken, wäre auf jeden Fall ein smarter Move, weil ich glaube auch ein Weigel am Ende der Saison gehen wird, weil er ja nur ausgeliehen ist von Benfica. Ja, auch ey, Gladbach, der nächste Transfersommer, boah, das wird richtig schwierig für die.
Wir werden es uns anschauen, genauso wie ich mir jetzt Todesüberleitung, die letzten 10 Minuten bei Werder gegen Leverkusen, die sind nämlich gerade angebrochen und ich habe gerade mitbekommen, leider ist das 1-2 gefallen, aber ich schätze, ich werde trotzdem noch mal reingehen und leiden. Damit würde ich die heutige Folge mal einmal abbinden.
Let go.
Und ja, dann ich hoffe, wir schaffen es neben Umzugsstress und sowas noch, uns nächste Woche oder sonst die Woche drauf nochmal zu hören.
Ja. Wir tun unser Bestes, Lenny. Dann Daumen drücken für Werder Bremen. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Macht's gut. Bis bald.
Ciao, ciao.